Gut, weil jetzt starten wir unsere neue Predigtserie und zugegeben, die kam überraschend, es war ein Geheimnis, ich habe niemandem was gesagt, weil es mir so wichtig ist, ich enthülle es ja jetzt und die heißt Pro Pentecostale, unsere Hoffnung für diese Welt. Ich weiß nicht, ob du mit dem Name Pentecostale was anfängst. Steht für die Pfingstbewegung, ja, so die Pentecostale, Pentekostalismus. Weiß jemand von euch, was Pentecosta heißt? Pentecosta ist griechisch und heißt 50. Es ist der 50. Tag nach dem Pessachfest, war das Pfingstfest. Und das ist etwas, was wir Pfingstler, und ich sage das ganz bewusst, wir Pfingstler, weil wir eine Pfingstgemeinde sind, stark auch haben. Natürlich ist das Zentrum Jesus Christus, aber wir ticken auch so, dass wir die Kraft des Pfingstereignisses, und wir sind davon überzeugt, dass wir die Kraft des Pfingstereignisses heute auch erleben können. Amen. Amen. Übrigens, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um, sag ihm, schön, dass du da bist und du siehst atemberaubend aus. Unsere Hoffnung für diese Welt. Und dass ich so FCH-Farben anhabe, das hat auch einen Grund. Okay, so. Das hat einen Grund, wir gehen nachher gleich ins Stadion mit den Kids. Es bleibt wenig Zeit zum Umziehen. Und trotzdem ist es eine Art Bekenntnis. Ich komme gleich dazu. Und wir schauen uns die Wurzeln und die Überzeugungen und die Glaubenswahrheiten unserer Pfingstbewegung an. Ne? Und diese Serie kommt deshalb, weil wir überlegt haben, hey, wir haben in den letzten halben Jahr auch viele neue Leute erreicht mit unseren Gottesdiensten. Ne? Und wir wollen ganz bewusst irgendwie mal ein Zeichen setzen, was sind die Basics, was sind die Grundlagen eigentlich, von denen wir überzeugt sind. Und wir es im Kirchenkalender irgendwie nicht untergekriegt haben, da dachte ich, hey, lass doch aus der Not eine Tugend machen. Wir machen daraus einfach eine Serie. Und wir schauen mal an, ich glaube, dass die Pfingstbewegung eine der stärksten, eine der dynamischsten Bewegungen der letzten 100 Jahre in dem Christentum war. Und ich freue mich darauf dich auf eine spannende Entdeckungsreise mitnehmen zu dürfen. Und ich möchte dich ganz kurz ein bisschen in den Rahmen setzen. Warum mache ich das? 1904 kamen zwei Frauen aus Oslo nach Deutschland, gefüllt mit Heiligem Geist, gefüllt mit Feuer, mit einer Leidenschaft für die Anliegen des Reiches Gottes und des Herrn. Und die hielten Versammlungen ab, unter anderem auch in Kassel. Und es gab teilweise so krasse Auswüchse. Und natürlich, das betone ich ganz klar, gibt es auch Grenzen, gibt es auch Gefahren und Risiken in der Pfingstbewegung. Ganz klarer Fall. Und trotzdem erlebten Leute Außergewöhnliches, bis man diese ganze Sache eigentlich zudeckte, weil irgendjemand, dem das einfach zu bunt war. Und dann wurde die Berliner Erklärung verfasst und es wurde gesagt, dass das, was dort passiert war, von unten ist. Wenn du dich für die Geschichte interessierst, ich habe in der Videobeschreibung auf YouTube zwei Links reingestellt, ganz bewusst außerpfingstliche Quellen, um dir das mal werteneutral anzuhören. Und ich finde es starke Sachen. Also möchtest du dich mit der Pfingstbewegung auseinandersetzen, geh doch auf YouTube, auf das Video, auf die Videobeschreibung. Es sind zwei hervorragende Links. Eins von der Evangelischen Kirche und eins von Thorsten Dietz. Schwer zu empfehlen. Pass auf, Brasilien. Ein Drittel der Bevölkerung in Brasilien sind Pfingstler. Es gibt Länder wie zum Beispiel Venezuela, die sind über 50-60% der ganzen Bevölkerung sind Pfingstler. In Deutschland hat sich das nicht so stark durchgesetzt, ist aber auch immer stärker im Kommen. Und Brasilien zum Beispiel war ganz stark katholisch geprägt. Und irgendwann mal sagte die katholische Kirche, hey, wir müssen da was starten. Und sie starteten die sogenannte Befreiungstheologie. Schon mal gehört? So in ganz Südamerika, der große, starke, weiße Mann kam und erklärte den armen Menschen in den Favelas, dass sie die Verlierer der Gesellschaft wären. Sozial stark ausgegrenzt, unterdrückt und benachteiligt. Und ihr braucht Hilfe von uns. Und dann kam der große, starke Mann mit seiner Barmherzigkeit und bot sich an. Und was geschah? Gar nichts. Das wollten die nicht. Die Pfingstbewegung ist abgegangen wie Schnitzel. Diese Art von Hilfe kam nicht an. Warum? Ich erkläre dir mal, wie Mission in Brasilien in den Favelas unter den Ärmsten der Armen geschieht. Mal angenommen, du hast 10 Geschwister. 5 von denen sitzen im Knast, 3 Stück sind crack-süchtig im Endstadium. Deine Mutter ist Prostituierte, dein Vater, den hast du nie kennengelernt. Deine Geschwister, wir haben keinen gemeinsamen Vater. Das Leben ist elend, du weißt nicht, wie du die Woche überleben sollst. Und jetzt stehst du da und gehst durch deine Straße oder deine Wege und an der Ecke steht ein Missionar, der predigt das Evangelium in Vollmacht. Du bist berührt, was du hörst, du bleibst stehen, der kommt, er betet für dich, er sagt prophetisch was über dich aus. Übrigens, ich habe noch ein prophetisches Wort für heute Morgen, nachher. Und du bist so stark berührt, weil du Kraft Gottes erlebst. Und der Mann sagt zu dir, Manuel, ich sag dir was, Gott sieht was in dir. Mann, Gott liebt dich nicht nur, Gott ist nicht nur dein Sinnstifter, sondern ich sag dir, du bist der Mann für deine Familie, du bist der Mann für deine Nachbarschaft, du bist der Mann und die Lösung für deine ganze Straße. Hey, ruf alle zusammen, die du kennst. Ich komme in 5 Stunden, ich bringe 2 Freunde mit und wir erzählen dir etwas über Gott. Klar, ist ein bisschen Druckbetankung. Das macht er, weil er berührt ist, er ruft alle zusammen. Und jetzt kommen seine Freunde, hochstudierte Leute. Denen geht's gut, Gutverdiener. So ein Quatsch. Drecksüchtige, Alkoholsüchtige. Die kommen vom Strich und überall her. Und der Prediger fängt an zu predigen. Über den Sinn des Lebens. Über ein bisschen Theologie. Und danach machen wir einen Stuhlkreis und diskutieren, was das jetzt in dir anspricht. No. Der macht danach einen Aufruf. Und soll ich dir was sagen, ne? Warum Menschen das Evangelium von Jesus Christus dort annehmen? Weil Cracksüchtige frei werden. Weil Prostituierte vergeben wird für ihr Lebensstil. Weil Gott in einer neuen Kraft in ihr Leben kommt. Und das ist der Punkt. Ich dachte da an den besessenen Gerasener. Kennt ihr den aus dem Evangelium? Jesus kommt ins 10-Städte-Gebiet und sieht da diesen besessenen Legion von Engeln. Und er treibt die Dämonen aus, die fahren in die Schweineherde und die Schweineherde in den See. Und alle sind total aus dem Häuschen. Jesus, hey, du bist zwar ein guter Mann, aber bitte geh. Jesus geht wieder, sitzt im Boot. Was macht der ehemals Besessene? Jesus, warte, warte, ich komme auch mit. Und was sagt Jesus zu dem? No! Du hast keine Bibelschule, du bist kein Theologe, du hast auch das Glaubensbekenntnis noch nicht auswendig gelernt und du weißt auch gar nicht so genau theologisch, wo du jetzt stehst, rechts und links. Aber geh in deine Familie und zeig dich dort, sagt Jesus. Kraft. Was macht der? Der kann sich nicht an sich halten. Ne? Ich meine, wenn du einen Porsche in der Garage stehen hast und irgendjemand sagt dir, fahr den Porsche nicht, ist ziemlich bescheuert. Also der läuft einfach nur durch das 10-Städte-Gebiet. Keine Theologie. Nichts Großartiges, mit was er bezeugen könnte. Und oh, wenn mich da jemand anspricht auf mein Glauben, mein Bekenntnis, ich weiß ja nicht so richtig. Nur ich war ehemals besessen und jetzt bin ich frei. Und mehr braucht's nicht. Baby, darf ich dich fragen, was ist dein Bekenntnis? Was hat Gott an dir getan? Und ich will dich in der Serie ermutigen und herausfordern, so richtig challenge, ne? Der über deine Wurzeln nachzudenken, über deine Hoffnung, deinen Glauben. Ne? Wenn du morgens aufstehst, mit welcher Hoffnung gehst du in den Tag? Wenn du deine Haustüre verlässt, deine Nachbarschaft ziehst, welche Hoffnung, welche Überzeugung trägst du in deinem Herzen, ne? Für diese Welt? Für deinen Chef, der dich nervt, für deine Kollegen. Hey, welche Überzeugung trägst du da? Und ich setze dich mal so ein bisschen ins Bild, weil ich glaube, dass wir in den westlichen Breitengraden im Christentum gerade ganz schön viel verlieren. Ich versuche es mal so neutral wie möglich auszudrücken. Ihr merkt ja, der Typ ist gerade in Rage, so neutral ist es nicht. Ich versuche es mal wieder ein bisschen runterzukommen. Ein Beispiel. Du bist ein Freikirchler als Familie und du gehst in die katholische Kirche. Warum? Weil die beste Jugendarbeit haben. Du liebst den Lifestyle der Church mehr als das Bekenntnis der Church. Nochmal, du liebst den Lifestyle, die coole Kirche mehr als das Bekenntnis der Kirche. Für was stehen die eigentlich? Was glauben die eigentlich? Was sind eigentlich ihre Überzeugungen? Ich sehe zum Beispiel die Generation Worship. Prediger, nicht so lange predigen, 5 Minuten höchstens und 50 Minuten Worship. Aber in meinem Wort Gottes steht, woher kommt der Glaube? Aus den Feelings des Worships. Genau, ihr seid richtig. Nein! Aus der Predigt. Woher kommt die Predigt? Aus dem Wort Gottes. Weißt du, wenn ich mit Menschen spreche, auch in unserer Kirche, was ist das, ich sag mal, der Bodensatz unseres Bekenntnisses? Ich gebe einfach mal nur weiter, was ich höre, auch von euch. Und wenn ich mit Kollegen spreche, was ist der Bodensatz, was ist die Essenz unseres Bekenntnisses? Ich kann es dir verraten. Es ist so viel. Ich komme gerade so mit der Alltagsbewältigung hinterher. Das ist Bekenntnis unserer Kirche. Wir haben jeden Sonntag ein Drittel der Leute nicht hier in den Gottesdiensten sitzen. Heute schaue ich Livestream. Aber wenn dein Bekenntnis am Sonntagmorgen nicht mal deine Haustüre verlassen kann, wird es schwierig. Ich gehe nachher mit den Kids ins Stadion. Aber Alter, ich weiß, wo ich am Sonntagmorgen bin. Im Haus des Herrn. Das ist ein Bekenntnis. Dass ich muss mit meinen Nachbarn nicht viel reden, aber meine Nachbarn, die dürfen ruhig sehen, dass ich jeden Sonntag aufstehe und um 10:30 in den Gottesdienst gehe. Besser um 10:10 Uhr rausgehen, dass du um 10:25 Uhr im Gottesdienst bist, dass wir rechtzeitig anfangen können. By the way. Und ihr wisst ja, dieses sensibel und empfindlich und aggressiv, bitte, ich mein's gut. Ich mein's wirklich gut. Und gleichzeitig habe ich jetzt gehört auf einer Leitertagung von jemand, wenn du heute ein 12-jähriges Mädchen hast, 13, 14, und die empfindet sich als Junge oder andersrum, dann darf die Pubertätsblocker nehmen. Und wenn du als Papa sagst, hey, Moment mal, in meinem Haus habe ich ein Bekenntnis für den Herrn, in meinem Haus haben wir eine Schöpfungsordnung, und du wirst sie nicht nehmen und ich werde für dich beten. Weißt du, was dann passiert? Dann bewegst du dich rechtlich auf sehr dünnem Eis. Weißt du, dass in Schweden 40% der Freikirchen keine Versicherungen mehr kriegen, weil sie ein klares Bekenntnis haben? Es gibt mehrere Staaten in den USA, und es sind nicht nur die ganz wilden, die Southern Baptist Churches, sondern es sind ganz normale, gepflegte Gemeinden, die kriegen keine Kredite mehr. Warum? Weil sie ein Bekenntnis auf ihre Lippen tragen. Und ich sage das nur, weil, hey, schau, Livestream, bis du grün und blau wirst. Ich sage das einfach nur, während wir jegliches Bekenntnis und unsere Wurzeln über Bord schmeißen und werfen, passiert etwas, was du nicht zurückdrehen kannst. Und deswegen frage ich mich und frage ich dich, was ist dein Bekenntnis, was ist dein Credo, wenn alles wegfällt? Was ist deine Hoffnung für diese Welt? Was siehst du in deiner Nachbarschaft? Was siehst du, wenn du morgens zur Arbeit kommst? Und ich musste zum Beispiel an die Story des Blinden denken. Jesus kam auf ihn zu und spuckte auf den Boden und nahm dann die Erde und die Spucke und machte breit raus. Frag mich nicht warum. Und er schmierte es dem Blinden auf die Augen. Ne? Und dann sagte er, geh zur Quelle und wasch dich und er konnte sehen. Die Pharisäer waren außer sich und die luden sogar die Eltern des Blinden ein. Und dann gab es die große theologische Debatte. Die Synode tagte. Ist das die richtige Theologie? Wo steht das in den Schriften? Können wir das erfahren oder nicht? Und die Eltern konnten auch nicht dafür zu sagen. Dann musste er noch mal antanzen. Und irgendwann mal reichte es ihm und sagte, hey Freunde, ich habe doch keinen Plan, was hier passiert ist. Aber ich weiß eins. Vorher war ich blind und jetzt kann ich sehen. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Und du musst nicht viel wissen in dieser Zeit, aber du musst so eine kleine Kleinigkeit wissen. Ne? Und ich challenge dich mal so richtig raus, was ist dein Bekenntnis? Hey, was trägst du in deinem Herzen, was du jemandem weitergehen kannst? Und deswegen ist nächste Woche auch Bastian Decker da, mal zu lernen, wie du Menschen eine gute Botschaft überbringst. Und ich glaube, wir sollten uns über unser Bekenntnis mal Gedanken machen, solange wir noch bekennen dürfen. Und wie mir das scheint, geht das nicht mehr so lange. Ich habe nicht alle Fragen auf, ich habe nicht alle eine Antwort auf jede Frage, aber ich weiß, dass ich weiß, okay? Ich weiß, dass ich weiß. Und ich möchte mit euch in der verbleibenden 70 Minuten, nein Quatsch, 20 Minuten, ne, über die Taufe sprechen. Als Pfingstgemeinde haben wir ein klares Bekenntnis, haben wir eine klare Lehre, haben wir klare Aussagen, haben wir einen ganz klaren Bezug zu dem Thema der Taufe. Und ich lade dich ein, mal deine Ohren und dein Herz ganz, ganz weit zu machen für das, was ich dir jetzt erzählen möchte. Ich habe mich als frisch Bekehrter ziemlich schnell getauft. Mir war das ziemlich logisch. Ich war als Kind getauft und du sitzt in so einem Taufseminar und der war ähnlich leidenschaftlich wie ich. Übrigens, wenn du heute das erste Mal da bist, normalerweise habe ich einen Sakko an und bin auch ein bisschen entspannter, aber ihr merkt, da ist echt Dampf auf der Kiste. Ist mir echt ein wichtiger Punkt. Und ich habe mich taufen lassen und ich fand es irgendwie cool. Aber weißt du, ich habe mich taufen lassen aufgrund von viel Emotion. Und Jahre später saß ich in Hamburg bei einem Pastoren-Meeting der Ansgarkirche in Deutschland bei Wolfram Kopfermann. Ich habe den Mann geliebt. Meine Frau war mit dabei. Das war für mich ein Moment des Heiligtums. Und es war so ein starker Moment, weil sie als Gesamtbewegung über die Tauffrage nachgedacht haben. Und es war für mich so einleuchtend und so klar. Und ich möchte ein bisschen teilen, was ich dort gelernt habe. Wolfram Kopfermann, der erlebte in den 80er Jahren ganz starke Erweckung in der evangelischen Kirche. Und irgendwann mal hielt das die Kirche nicht mehr aus. Und er musste gehen, er ist rausgegangen aus der Kirche, hat die Ansgarkirche gegründet. Und jahrelang praktizierte er noch die Kindertaufe. Und irgendwann mal, so erzählte er, setzte er sich hin, studierte die Schrift, lud den Heiligen Geist ein, die Schrift zu betrachten, ne? Sprach mit anderen Theologen auch weltweit, las Bücher und irgendwann mal kam er zu dem Punkt und hat für sich gesagt, die Kindertaufe, auch die anschließende Konfirmation, ne, wird der biblischen Botschaft über die Taufe nicht gerecht. Und er ließ sich tatsächlich nach einem jahrelangen innerlichen Ringen taufen. Das ist für die evangelische Kirche ein Riesending, weil da heißt es ja, du bist wieder Täufer. Und trotzdem tat er es. Warum? Weil er von etwas überzeugt war, von einem Reden des Heiligen Geistes, das ihn überführte. Und weißt du, irgendwann kommst du zu diesem inneren Bekenntnis und dann ist die Frage, ob dieses innere Bekenntnis auch Ausfluss findet. Stopf mal deinen Nachbarn an und sag, es ist gar nicht so blöd, was du da erzählst. Und was ich damals lernte ist, entschuldigt bitte diesen Fachbegriff, die christliche Initiation. Wie werde ich Christ? Wann bin ich Christ? Wann bin ich getauft? Wann ist ein Mensch bekehrt? Und mein Plädoyer ist, dass die Taufe weniger als ein einmaliger Akt zu verstehen ist. Also es geht nicht um das Untertauchen, es geht auch nicht um das mit Wasser besprengt werden. Die Taufe ist so viel mehr. Und ich merke, wenn wir mit Menschen über die Taufe sprechen, dann geht es immer darum, ah, soll ich jetzt nochmal in die Brenz steigen oder nicht? Nee, also das Wasser betroffen, das hat doch gereicht und so weiter. Die Taufe ist so viel mehr. Es ist ein Gnadenkomplex, es ist ein komplexes Gnadenhandeln Gottes an dir, aber nicht ohne dich. Und ich möchte mit euch ein paar Punkte durchgehen. Erstens, habt ihr Lust? Ihr müsst durch, ob ihr wollt oder nicht. Buße als Abkehr vom alten Leben. Das ist die Taufe. Ein Punkt ist Buße als Abkehr vom alten Leben. Weißt du, was Buße bedeutet? im Neuen Testament steht dafür Metanoia. Das ist ein griechischer Begriff. Und Metanoia bedeutet etymologisch betrachtet mit dem Kopf. Meta mit, Neuia, Nous, Kopf. Das heißt, du bist einen Weg gegangen in eine Richtung, jetzt begegnest du Gott, jetzt kehrst du um 180 Grad, machst es aber nicht so, wie es manche machen. Wir gehen zwar in eine andere Richtung, aber liebäugeln immer noch mit der Welt und mit dem alten Leben. Nein, mit dem Kopf. Das ist Buße. Es erfasst den ganzen Menschen. Das Zweite ist, denk mal in der Antike an Olympische Spiele, der Bogenschütze. Der spannt den Bogen, der visiert das Ziel an und lässt den Pfeil los und fliegt. Und der Pfeil trifft nicht das Ziel, sondern geht daneben. Was macht er dann? Metanoia, daneben. Es war eher so ein Fluch. So, Mann, hat nicht geklappt. Metanoia, Zielverfehlung. Das heißt, Buße ist Abkehr vom alten Leben. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, 2. Kapitel, die Jungs und Mädels wurden mit Heiligem Geist gefüllt am Pfingsten. Ne? Und Petrus, was er Tage zuvor nicht verstand, ihm war es auf einmal klar, er erhielt eine Pfingstpredigt und er sagte dann, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und hier ist eins ganz, ganz wichtig. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte und in anderen Zeugnissen des Neuen Testaments, war die Bekehrung, also das Übergabegebet oder ich gehe jetzt in Stellung, ich spreche es aus. Ihr wisst ja, wir bekennen mit dem Mund. Die Geisterfüllung und die Taufe meistens innerhalb 2 Stunden erledigt oder eines Tages. Vielleicht auch mal innerhalb von 2, 3 Tagen. Aber dass sich jemand bekehrt, und das war Thema dieses Pastorentreffens, erst bekehrt sich jemand und 3 Jahre später wirst du mit Heiligem Geist erfüllt und 13 Jahre später wirst du in der Konfirmation nochmal ein Bekenntnis los, kennt das Neue Testament nicht. Das heißt, und es ist ganz wichtig, dass die Taufe als solches mit Bekehrung, Geisterfüllung und den Taufakt eher in einem Handeln zu verstehen ist, das zeitlich sehr eng beieinander liegt. Wichtig. Das Zweite, Anrufung des rettenden Namens von Jesus, um in ihm Erlösung zu haben. Jesus Christus, so heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12, ist der Stein, den ihr Bauleute voller Achtung, Verachtung beiseite geschoben habt. Und der nun, ist ein bisschen verschoben, zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das heißt, Jesus Christus ist nicht ein netter Name, sondern in diesem Namen von Jesus, ihn anzurufen, hat die damalige Gemeinde verstanden, das alleine rettet mich. Also, wie stark kann Säugling reden? Dritter Punkt. Wir sehen in diesem Komplex von Bekehrung, erfüllt werden mit Heiligem Geist und dem Taufakt auch den Punkt, dass wir wiedergeboren werden. Und diese Wiedergeburt ist der Empfang des neuen Lebens. Es heißt in Johannes 3,3, Jesus entgegnete, ich sag dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das bedeutet, du setzt dich nicht hin und überlegst, macht das jetzt Sinn mit Jesus, macht es keinen Sinn mit Jesus, na gut, ich probier's mal. Sondern du wirst ins Reich Gottes hineingeboren durch die Wiedergeburt. Könntest gerne mal nachlesen, Johannes 3. Kapitel, dieses Gespräch mit Nikodemus. Du wirst durch deine Entscheidung, durch eine klare, bewusste Entscheidung für Jesus Christus wiedergeboren. Du erhältst neues Leben und bist somit Teil des Reiches Gottes. Der 4. Punkt, durch die Taufe empfangen wir die Vergebung unserer Sünden. Heißes Eisen, oder? Paulus. Saulus wird zum Paulus. Hananias wird in das Haus in Damaskus geschickt zu Paulus und sagt ihm dann, also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen, rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Steh auf und lass dich taufen, rufe im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Und es ist schwierig, weil wir oft diskutieren, ich dachte, wenn ich mich bekehre, werde ich grundsätzlich reingewaschen von meinen Sünden. Oder Heiligungsbewegung, wenn ich die Kraft des Geistes empfange, dann werde ich reingewaschen von meinen Sünden. Oder wenn ich ganz heilig lebe. Aber hier heißt es bei der Taufe. Und deswegen siehst du auch, dass du diesen Komplex nicht voneinander trennen kannst. Ein klares Bekenntnis, das Hören des Evangeliums. Christus annehmen, ihn als Herrn bekennen, sich taufen lassen. In diesem Komplex werden wir von der Sünde reingewaschen. Könnt ihr es nachvollziehen? Durch die Taufe empfangen wir das Sterben mit Jesus Christus. Punkt 5. Schwer zu empfehlen, das Königskapitel zur Taufe, Römerbrief Kapitel 6, bitte zu Hause nachlesen. Möchte es euch aufgrund der Zeit ersparen, das jetzt auszulegen. Aber es gibt ja nicht nur den Römerbrief, es gibt zum Beispiel auch den Kolosserbrief. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 12, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn, jetzt kommt die Begründung dafür, für das Sterben und das Auferwecktwerden. Denn ihr habt euch auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Hey, hier geht es um ganz bewusstes Vertrauen auf die Macht Gottes. Das heißt, wenn ich zur Taufe gehe, zum Taufakt schreite, dann vertraue ich auf die Macht Gottes. Und wir taufen Menschen, ne, und wir tauchen sie unter in den Tod von Jesus Christus. Und wenn sie nach oben kommen, stehen sie mit ihm auf zu einem neuen Leben. Und hier ein Schlüsselgedanke, denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut. In der Taufe, in der Bekehrung, empfangen wir den Heiligen Geist als Siegel, als Unterpfand. 2. Korinther 1, 21. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Hey, weißt du, was in der Taufe passiert? Gott drückt dir ein Siegel auf. Du trägst das Siegel Gottes in der Taufe. Und er hat dir auch einen Unterpfand gegeben, eine Anzahlung. Ich weiß es noch, vor 18 Jahren gelernt, aber ich weiß es heute immer noch auswendig. Unterpfand heißt Arabon auf Griechisch. Und Arabon ist eine Vertragsverpflichtung in der Antike. Das heißt, wir kamen zu einem Vertrag, Deal. Der Deal steht, der Bund steht. Und ich gebe dir mit meinem Handschlag ein kleines Angeld. Und sobald nur ein Pfennig geflossen ist, war ich verpflichtet, dir alles auszuzahlen. Das war der Deal. Und Jesus sagt, hey, ich gebe euch hier auf der Erde durch den Heiligen Geist in der Taufe eine Anzahlung. Und damit verpflichte ich euch oder mich, euch alles auszuzahlen. Ist das nicht genial? Hey, come on, ist das nicht genial? Wenn man sich freut, kann man sein Gesicht das wissen lassen. Meine Frau, die mag das gar nicht, wenn ich sowas sage, aber das ist doch eine gute Botschaft. Eingliederung in den Leib Jesu, 7. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Das ist auch so ein Mega-Vers. Weil egal, wo du herkommst, ob du Grieche bist, ob du Nigerianer bist, ob du aus Kamerun kommst, aus Italien kommst, aus Indonesien kommst, hey, wir sind in der Taufe alle auf diesen einen Leib getauft worden und zugehörig. Das finde ich so einen starken Gedanken. bahnbrechend, grenzenüberschreitend. Und das Letzte, die Taufe drückt aus, dass inwendig etwas geschehen ist. Und das möchte ich jetzt auch nach außen kundtun. Und jetzt sprechen wir über den Termin. Und ich dachte da zum Beispiel an den Kämmerer von Äthiopien. Der wird überzeugt auf seinem Nachhauseweg und ist innerlich so überzeugt und sieht eine Pfütze da am Straßenrand und sagt, come on, warum nicht jetzt gleich? Lass es mich nach außen kundtun, was ich innerlich spüre und erlebe. Hey, das heißt, die Taufe ist nicht nur mit dem eigentlichen Taufakt verbunden, sondern ist vielmehr als ein Lebensstil zu verstehen. Die Taufe, die bindet dich an jemand, sie sollte auch in Beziehung gedacht werden. Jetzt denk mal an eine Hochzeit. Du heiratest zum Beispiel jemand und ist die Hochzeit, der Akt der Hochzeit nicht genial? Natürlich, es ist einer der schönsten Tage. Ich habe noch so vieles vor Augen, obwohl es auch schon über 13 Jahre mittlerweile her ist. Und du kannst von dieser Hochzeitszeremonie zehren und zehren und zehren, aber letzten Endes muss es sich dann im Alltag über Jahrzehnte bewähren. Stimmt es? Versteh bitte so auch die Taufe. Es ist nicht nur das, was du am Anfang erlebst. Es ist nicht nur das, dass du erleben solltest, dass das von den Terminen her ziemlich eng gestrickt war im Neuen Testament, sondern es ist auch das, was du dann die folgenden Jahrzehnte lebst. Ich war 2006 auf dem Bibelseminar in Erzhausen. Das ist sozusagen die Hauptzentrale von uns Pfingstlern. Und ich war bei dem Seminar von Günter Kercher. Du, Kercher, du kennst ihn, ne? Hast ihn erlebt? Und ich war da im Fach Pneumatologie und Taufe. Pneumatologie ist die Lehre über den Heiligen Geist. Eine Woche lang. Und der Mann, der ist mit dir von morgens bis abends, 8 Stunden am Tag, durch jeden einzelnen Vers des Heiligen Geistes in der Bibel gegangen. Und die Taufe. Und irgendwann dachte ich, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Weißt du, wenn du so viel Bibel liest, dass du Gott anrufst, ich sage, bitte hol mich da raus. Und dann ist er ins Hebräische gegangen und ins Griechische. Und am Ende der Woche sagte er, so, jetzt haben wir mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Wir haben mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was die Taufe und die Pneumatologie angeht. Und Leute, das ist seriös. Und ich lade dich ein, von ganzem Herzen, mit ein bisschen Nachdruck, nimm mal deine Bibel, vielleicht im Papierformat, und wisst ihr, was eine Konkordanz ist? Schon mal gehört, Konkordanz? Ja? Viele nicht, deswegen erkläre ich es. Eine Konkordanz ist ein Buch, in dem du, ist manchmal auch hinten in der Bibel drin, wenn sie ganz gut ist, in dem du Stichworte nachschlagen kannst, zum Beispiel Taufe. Eine gute Konkordanz gibt da ein bisschen Geld aus, die schlägt dir dann wirklich alle Bibelverse vor zum Thema Taufe und studierst doch mal und fang doch mal an, den Heiligen Geist zu bitten, zu sagen, Herr, wenn du was sagen möchtest durch dein Wort, dann tu es jetzt. Ich studiere jetzt diese Verse. Das wäre seriös. Machen wir selten. Was machen wir? Wir hören uns drittklassige Predigten an. Wir haben die Befürchtungen unserer Eltern übernommen, beziehungsweise die Befürchtung, unserem Ehepartner oder unserer Familie vielleicht ein bisschen Schaden zuzufügen. Oder was könnten die über mich denken, wenn ich jetzt diesen bewussten Schritt gehe? Und dann ist das Bekenntnis zur Angst größer als das Bekenntnis zu Jesus Christus. Meinungsbilder, Stimmungen, Angst, der Druck vielleicht, was denken die Leute in der Arbeitswelt von mir, wenn die mitbekommen würden, ich lasse mich taufen. Aber sollte das Bekenntnis zu Jesus Christus nicht größer sein als jede Menschenfurcht? Wir sollten das Thema nicht der Beliebigkeit hingeben. Und das merke ich, das ist ein Zeitgeist. Wir geben so viel wichtige, relevante Themen dem Thema der Beliebigkeit hin. Der hat sich doch auch nicht taufen lassen. Der hat doch auch kein klares Bekenntnis. Die Frage ist, was ist mit deinem Bekenntnis? Und wir als Gemeindeleitung sind zu dem Schluss gekommen, dass sich das jeder zeigen lassen muss in unserer Gemeinde, welche Stellung, welche Haltung er in der Tauffrage einnimmt. Am besten, man betet nehmt das Wort Gottes, nehmt eine Konkordanz und hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und weißt du, obwohl wir eine klare Position in der Tauffrage einnehmen, sehen wir die Freiheit des Gewissens als unabdingbar. Ich komme nicht danach auf dich hin und sage, hey, pass mal auf, jetzt aber, ne? Es ist deine Sache. Ich habe aber auch festgestellt, dass wir, wenn wir die Gewissensfreiheit freilassen, dass das so ein großer Schlupfwinkel ist für Menschen, sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Ist auch so ein Ding unserer Zeit. Und ich glaube einfach, mach es nicht aus Druck, mach es nicht, weil es on woke ist, weil es sich einfach so gehört, sondern erlebe das mal, dass der Heilige Geist überführen kann. Nochmal, für uns gilt als Gemeindeleitung, dass die Taufe gläubiger, heranreifender oder erwachsener Menschen dem Neuen Testament gerecht wird. Und deshalb wünschen wir uns das, dass wenn sich Menschen unserer Gemeinde zugehörig fühlen, und ich sage das jetzt, auch das Risiko hin, dass wir nächsten Sonntag 10 Leute weniger hier sitzen haben, studier bitte die Bibel. Denn die Taufe ist eine Medaille, die zwei Seiten hat. Die eine Seite ist natürlich, und da bin ich mit dem evangelischen und katholischen Lager eins, es ist Gnade. Ja, natürlich, also ich kann doch mich nicht aus selbst mit dem Schopf aus dem Schlamm ziehen. Es ist doch alles Gnade, es ist doch das große Gnadenhandeln Gottes an mir. Was kann ich denn dann dafür, und wenn ich mich dann als Kind taufen lasse? Ich meine, es ist doch Gnade, mein Zutun ist doch alles nur Gesetzeswerk. Nee, es ist nur eine Seite, es ist die geniale Seite. Es ist die hammermäßige Seite, dass Gott nach mir gegriffen hat, dass Gott mich liebt ohne mein Zutun, auf jeden Fall. Aber von der menschlichen Herseite gesehen, kommt in der Taufe die Umkehr des Gläubiggewordenen zum Ausdruck. Und diese beiden Seiten der Medaille, die gehören zusammen. Wenn eine davon fehlt, hätten wir es nicht mit der biblischen Taufe zu tun. Das Neue Testament kennt die Taufe von Unmündigen nicht. Sie kennt die Segnung von Unmündigen. Die Säuglingstaufe, die wird erstmals 200 nach Christus bei dem Kirchenvater Tertullian bezeugt, und noch bis 400 herrscht die Glaubenstaufe vor. Und das Neue Testament, bitte studier es. Wenn du was anderes findest, komm. Ich gehe mit dir Abendessen. Gerne. Aber du kennst die folgende Richtung. Ich höre das Evangelium, ich glaube an das Evangelium und ich kehre um. Und es findet einen Ausdruck in der Taufe. Ein letzter Gedanke und dann seid ihr entlassen. Stups deinen Nachbarn nochmal an, sag jetzt, ist gleich zu Ende. Es gibt gleich Kaffee. 1. Petrus 3,21. Es handelt sich so um die einzige Stelle im Neuen Testament, so etwas wie eine Definition der Taufe enthält. Und da heißt es, wir bitten Gott um ein reines Gewissen und ein gutes Gewissen. Da heißt es, denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwäschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Ich bitte Gott um ein reines Gewissen in der Taufe. Warum reines Gewissen? Weil im Verlauf meines Lebens das Gewissen unrein wurde. Und da steht, sich taufen lassen. Da heißt nicht, ich wurde getauft. Sondern sich taufen lassen steht im Medium. Ja? Also zum einen muss ich mich taufen lassen, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Die Taufe ist ein Ausdruck, ihr dürft nach vorne kommen, liebes Lobpreisteam, der Umkehr, ein persönliches Bekenntnis zu Jesus Christus. Und weißt du, die Taufe, die kann nicht ohne Glauben geschehen und der Glaube kann nicht ohne Taufe leben. Ich wiederhole es nochmal. Die Taufe kann nicht ohne Glauben geschehen und der Glaube kann nicht ohne Taufe leben. Und mein Herzenswunsch für dich ist, dass du dich mit diesem Thema ernsthaft auseinandersetzt. Weil dein Bekenntnis zählt in dieser Welt. Und wenn du in solche Fragen wie, hey, was ist eigentlich die Bekehrung? Wann ist denn der Mensch erlöst? Welche Hoffnung hat denn Gott eigentlich für mein Leben? Wenn ich darin schwammig bin, wenn ich daran zögere und es ständig auf die lange Bank schiebe, weißt du, was dem Teufel sein liebstes Möbelstück ist? Die lange Bank. Wenn ich für mich selbst und meine Family und mein Inner Circle kein klares Bekenntnis habe, wie will ich denn ein klares Bekenntnis in dieser Zeit haben? Und Leute, wir brauchen Menschen, die bereit sind, auch ein paar Repressalien auf sich zu nehmen, ein bisschen Gegendruck erleben, ein bisschen unbeliebt sich zu machen. Warum? Weil sie zu Jesus Christus gehören. Mach dir Gedanken. Bitte Gott darum, es dir zu zeigen. Und ich glaube, keine Kraft ohne ein klares Bekenntnis. Aber wir sind es der Welt da draußen. Schaut mal bitte raus. Macht es bitte mal. Die sollten eigentlich hier drin sitzen. Aber warum tun sie es nicht? Weil das Bekenntnis so schwammig geworden ist. Und weil das christliche Leben so kraftlos geworden ist. Wollen wir gemeinsam aufstehen und beten? Jesus, an der Stelle möchte ich dir alles Gesagte, ob wir jetzt vielleicht wutschnaubend den Raum verlassen oder vielleicht auch angesprochen sind, alles zurück auf deinen Altar legen. Und ich bitte dich, dass du persönlich zu Herzen sprichst. Und ich bete, dass Menschen eine klare Position einnehmen. Und wenn wir dann am 2. Juli hier eine Taufe im Gospelhaus haben, dass es mehr Anmeldungen werden, als wir jetzt haben. Weil wir glauben, dass du ein Gott bist, der heute redet zu Herzen. Und ich glaube auch, Jesus, dass du uns in deinem Wort begegnest, in dem Schriftstudium begegnest und dass du uns so viele Themen nicht einfach zufallen lässt. Und wenn du möchtest, darfst du deinem Herrn einfach eine Antwort geben, mit ihm ins Gespräch kommen. Wir geben dir noch ein paar Momente. Fang doch an, mit deinem Gott darüber zu sprechen. Geh mit ihm ins Zwiegespräch. Frag ihn, hör auf ihn. Und mach gleich ein Date mit ihm aus. Wenn es dich unsicher macht, wenn dich das wütend macht, sauer macht, mach ein Date mit mir aus, mit dem Pastor, um dieses Thema zu vertiefen. Das wünsche ich dir von Herzen und dafür sei gesegnet. Amen.